Herzlich willkommen
bei der sendungsbewussten Ruhreule.
Ein perspektivegebender Podcast
aus dem engagierten Frontenberg
mit richtig rührigen Gästen
über Themen, die inspirieren.
Mit Rebecca
und Saber. Jetzt kommt die Folge mit
Leroy Bötel.
Leroy Bötel, Sozialwissenschaftler, mobil gegen rechts.
Und gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus.
Leroy engagiert sich hauptberuflich gegen die extremen Ränder, die unserer Gesellschaft Schaden zufügen wollen.
Wobei die Ränder das so ja nie sagen würden.
Nee, die würden eher sagen, dass sie die Lösung haben. Die haben ja einfache Lösungen für schwierige, vielschichtige Probleme.
Ganz klar, dass die Lösungen einfach sind.
Das war jetzt aber Ironie.
Und ob.
Naja, jedenfalls erzählt Leroy uns heute, wie es ist, in diesem Feld zu arbeiten. Welche schwierigen Tendenzen es gibt.
Aber auch, wo Hoffnung liegt.
Zum Beispiel in Frontenberg.
Wichtiges Thema.
Wichtige Folge.
Wen haben wir da jetzt nochmal zu Gast?
Heute haben wir Leroy Bötel in der Ruhreule. Leroy Bötel ist Sozialwissenschaftler und arbeitet seit 7 Jahren in der mobilen Beratung gegen Rechts in Schwerte. Er ist Referent der Evangelischen Kirche von Westfalen. Dabei ist er auch viel im östlichen Ruhrgebiet unterwegs, im Sauerland, Siegerland und so weiter. Privat beschäftigt er sich gerne mit historischen Themen, zum Beispiel der Geschichte sozialer Bewegungen, wozu er auch gerne mal vor Ort im Archiv recherchiert. Hört mal rein.
Leroy, was muss man gelernt haben, um sich hauptberuflich gegen Nazis zu engagieren?
Das ist eine gute, spannende Frage. Ich glaube, es gibt nicht den einen Zugang. Es gibt auch gar nicht so viele Jobs, würde ich mal sagen, in dem Feld, dass man da jetzt sagen würde, da gibt es so eine Kaderschule oder so für, wo man irgendwie hingeht und am Ende ist man Berater, Beraterin in diesem Feld oder in anderer Weise hauptamtlich aktiv. Ich habe Soziologie studiert, aber ich habe auch viele KollegInnen, die soziale Arbeit studiert haben. Historiker, Historikerinnen haben wir dabei, Psychologin, also Kollegin, Psychologin zum Beispiel. Also da gibt es eine, ja, multiprofessionelle Zusammensetzung im Grunde in diesem Feld. Genau, wir haben aber auch Menschen, die auch eine Erzieherausbildung zum Beispiel gemacht haben. Also das muss gar nicht immer so super deep akademisch sein, sag ich mal, sondern wichtig ist bei uns, glaube ich, dass man dort ja eine gewisse Form der Auseinandersetzung einfach hat. Und das kann wissenschaftlich sein, es kann aber auch zum Beispiel durch Erfahrungen in zivilgesellschaftlichen, aktivistischen Kontexten sein. Also Menschen, die sich ehrenamtlich da engagieren. Und das hat, wenn man sich auf zum Beispiel so Stellen bewirbt, bei uns auch einen hohen Stellenwert, würde ich sagen. Dass wir da nicht nur gucken, wie, was hat jemand für Abschlüsse, für Noten oder wie hat jemand wissenschaftlich sich damit auseinandergesetzt, sondern wie hat er auch einen Blick auf zivilgesellschaftliche Prozesse.
Mhm. Du sagst immer, wir bei uns und so. Ihr seid die mobile Beratung gegen rechts im Regierungsbezirk Arnsberg. Viel sperriger geht's nicht.
Aber vollkommen korrekt.
Vollkommen korrekt. Kannst du uns mal ein bisschen was von dieser etwas merkwürdig, von außen merkwürdig erscheinenden Struktur erzählen? Was ist die mobile Beratung? Warum gibt's die und wie ist das aufgebaut in NRW?
Ja, ich hoffe, ich werde jetzt nicht so ausufernd, aber genau, man kann ja schon beim Begriff so ein bisschen anfangen. Also der Begriff ist sehr sperrig. Das liegt auch ein bisschen daran, wir haben uns den nicht selber ausgedacht, sondern es ist ein Projekttitel, der jetzt seit knapp 16 Jahren im Raum steht sozusagen. Das Projekt gibt es seit 16 Jahren und es gibt in NRW noch 4 andere Teams, die auf die anderen Regierungsbezirke sich verteilen und auch dieselben Namen haben, also mobile Beratung zum Beispiel im Regierungsbezirk Münster. Und es ist ein Titel, der im Grunde ja förderrechtliche Gründe hat. Also es ist immer die Vorgabe vom Land, das uns fördert, und vom Bund, der uns fördert. Und so kommt dieser sperrige Titel so ein bisschen zustande. Und genau, es ist ein gefördertes Projekt, das habe ich jetzt gesagt, aber es ist ein Projekt, was jeweils auch immer zivilgesellschaftlich angebunden ist. Also das heißt, im Umkehrschluss, Bund und Land finanzieren das. Ist auch eine recht umfassende Förderung, und aber getragen und umgesetzt wird das halt von Trägern vor Ort. Und das heißt, ich bin jetzt nicht Mitarbeiter des Landes oder des Bundes, sondern ich bin hier konkret Mitarbeiter in Schwerte beim Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen.
Noch so ein langes Dingen.
Noch so ein langes Dingen, ja. Ich habe eine sehr tolle E-Mail-Signatur. Genau, und die das tragen, und das Projekt selbst wird aber dann von den Mitarbeitenden ausgestaltet und ausgeführt, genau.
Disclaimer, daher kennen wir uns auch über diesen beruflichen Kontext in der Evangelischen Kirche von Westfalen. Genau, okay. Und wie viele Menschen arbeiten bei der mobilen Beratung gegen rechts hier in Westfalen, beziehungsweise beim Regierungsbezirk Arnsberg, also an eurer Stelle, und insgesamt in NRW?
Man kann grob sagen, 4 Leute pro Person, so ungefähr. Genau, ich glaube ungefähr 20 Personen.
4 Leute pro Person?
Pro Team, Entschuldigung. Genau, wir sind pro Team ungefähr 4 Personen im Schnitt. Also circa 20 Leute Also hier im Regierungsbezirk Arnsberg sind wir 4 Personen, im anderen, es gibt auch ein Team, was glaube ich 5 hat. Sieh mal so ein bisschen auch je nachdem, wie viele Stellenanteile drin stecken, aber grundsätzlich kann man sagen, an Personalstunden haben alle Teams in gleicher Weise denselben Umfang. Genau, das ist ein relativ überschaubares Berufsfeld. Man sagt so 20 Personen in ganz NRW. Wir haben 2 Netzwerkstellen, die in Wuppertal sitzen und so unsere Arbeit auf Landesebene ein bisschen koordinieren oder auch ja so ein bisschen Berufsfeldentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit auch machen, Projektmanagement. Das ist sehr wichtig, die Teams auch ein bisschen zu entlasten. Aber trotzdem kommt man da auf ja knapp 2 Dutzend Leute, die in diesem Feld jetzt in NRW aktiv sind. Und das ist, wenn man es multipliziert, so ein bisschen auf Bundesebene, kommt man auch auf eine entsprechende Zahl auch. Mhm. Das ist dann so im niedrigen, dreistelligen Bereich auf Bundesebene, genau, die diese Arbeit machen.
Gehen wir mal den Titel durch. Du hast gerade schon angesprochen, der ist irgendwie so vorgegeben, weil es ein Projekt gefördert vom Land und vom Bund ist. Mobil. Was macht euch zu mobilen Menschen?
Mobil heißt an der Stelle schlicht und ergreifend aufsuchend. Also genau, das besteht in der Tradition, also wenn man so ein bisschen auf soziale Arbeit guckt, versteht sich mobile Beratung in der Tradition der Gemeinwesenberatung, also einen Beratungsansatz, der aufsuchend arbeitet, gerade auch nur so eine sozialräumliche Perspektive, also einen Blick auf Stadtteile, auf nachbarschaftliche Strukturen hat, auch auf Organisationen natürlich. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, die Tradition, in der wir stehen, was sich auch in diesem Begriff auch noch ausdrückt. Also es gibt auch, ich glaube, in NRW heißt das gar nicht so unbedingt, aber ich weiß, dass es in ostdeutschen Bundesländern auch sowas wie mobile Jugendarbeit zum Beispiel auch gibt, gerade auch in ländlichen Regionen. Und also ne, Jugendsozialarbeit, die halt mobil ist, aufsuchend arbeitet, jetzt nicht stationär in einer Einrichtung, sondern rausfährt aufs Land und dort Kontakt mit Jugendlichen aufnimmt. Und da gibt es auch so eine gewisse Traditionslinie. Und
okay, bin, also
ja, ich weiß nicht, also ich kann auch noch so ein bisschen was zur Geschichte, aber
ja, erzähl mal zur Geschichte.
So ein bisschen schon halb dabei. Also ursprünglich, in der NRW hatte ich so gesagt, ging es ja so vor 16 Jahren los, aber wenn man ein bisschen zurückgeht, sind die Ursprünge der mobilen Beratung in den 90er Jahren zu suchen, gerade auch in den ostdeutschen Bundesländern. Da gibt es, das wissen viele ja oder haben viele ja auch auf dem Schirm, gab es eine Vielzahl an rassistischen, an neonazistischen Angriffen zu der Zeit, auch in
Rostock-Lichtenhagen und so.
Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda. Die gab es auch im Westen, also auch quantitativ gar nicht mal viel geringer, so muss man auch sagen. Aber was im Osten besonders frappant war an der Stelle, dass ja zivilgesellschaftliche Strukturen nicht in der Form ausgebaut waren. Und deswegen haben sich damals Menschen damals Anfang der 90er aus antirassistischen Initiativen zusammengetan und haben halt so Beratungsstrukturen aufgebaut, also auf einer ehrenamtlichen Basis, und das ist dann später, ein paar Jahre später, halt in eine staatliche Förderung übergegangen. Und
also Starthilfe für zivilgesellschaftliches Engagement.
Genau, und das ist schon noch so ein bisschen der Spirit, den wir auch immer noch haben. Es hat sich so ein bisschen alles verändert, auch was die Themen angeht, was auch sicherlich auch der professionelle Diskurs hat sich verändert. Mhm. Man orientiert sich vielleicht auch manche Stellen stärker an so systemischer Beratung und nicht unbedingt an Gemeinwesenberatung. Aber so dieser Aspekt, mobile Beratung ist so ein bisschen so eine Starthilfe oder Unterstützungsangebot für zivilgesellschaftliche Strukturen, gerade da, wo vielleicht nicht so viel ist und klassische Strukturen wie jetzt Gewerkschaften, Kirchengemeinden oder wie auch immer nicht so aktiv sind, da kann man uns auch zur Unterstützung hinzuholen. Das macht auch immer noch einen Großteil unserer Anfragen aus, würde ich sagen.
Jetzt hast du mir schon die Beratung erklärt, brauche ich nicht mehr nachfragen. Und jetzt habt ihr noch diesen Teil des Titels, der eben heißt Gegen Rechts.
Ja.
Und da wollte ich mal fragen, wie ist das eigentlich genau gemeint? Weil ich auch meine eigenen Wahrnehmungen so mitkriege, die Konservativen im bürgerlichen demokratischen Lager fühlen sich da durchaus mitgemeint, wenn dann es heißt gegen rechts.
Naja, also erstmal sind wir gegen Rechtsextremismus.
Heißt aber nicht so.
Ja, natürlich, also ich glaube, wir müssen, das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit in diesem Projekttitel, es ist ein Begriff, der schon auch natürlich eine Assoziation zu diesem Verfassungsschutzbegriff, diesem Extremismusbegriff aufwirft. Mhm. Also die Art und Weise, wie wir arbeiten, orientiert sich aber eher stärker an sozialwissenschaftlichen Begriffen und jetzt nicht an so einem sicherheitsgeheimdienstlichen Begriff von Rechtsextremismus, der halt so im Grunde so ganz sauber unterscheidet zwischen einer demokratischen Mitte und einem radikalen rechtsextremen Rand, der so ein bisschen außerhalb dieser Mitte ist. So, ne? Also man hat ja immer dann so verschiedene Begriffe vom Bodensatz oder ne, von den Rändern der Gesellschaft.
Und dann gibt es ja noch Rechtspopulismus und so.
Genau, und ich würde auch sagen, also die Entwicklung auch der letzten Jahre bestätigt uns, aber auch gerade diejenigen, die da immer auch schon ein bisschen Kritik dran hatten, darin, dass es gar nicht so einfach ist, so, sondern dass es halt eben auch leider viele Überschneidungen gibt und auch viele rassistische, antisemitische, diskriminierende, autoritäre Vorstellungen auch in der Mitte der Gesellschaft. Und das ist so ein bisschen die Krux, dass wir mit diesem Begriff rumlaufen, aber in der Regel immer bemüht sind zu erklären, Leute, es ist nicht so ganz so einfach. Und wir beschäftigen uns deswegen auch, wenn wir uns angucken, was wir für Anfragen haben, auch jetzt nicht nur mit so beinharten Neonazis oder so, sondern in der Regel sind die Anfragen, die wir haben und das, was die Menschen auch beschäftigt, die sich bei uns melden, eher auch so alltagsrassistische Formen oder naja, bestimmte Aspekte von so einer, von so einem rechtsextremen Weltbild, sag ich jetzt mal, ne, wie es dann so, wie man das so vor Augen hat.
Mhm. Welche Aspekte sind das?
Naja, das sind im Kern, das können ganz unterschiedliche Ausformungen sein, das rassistische Parolen, antisemitische Schmierereien, Verschwörungsideologien, also wo man immer sagen kann, das sind oft keine rund um Neonazis, die das irgendwie jetzt so produzieren oder von denen es ausgeht, sondern oft Menschen, die ja ein relativ bürgerliches Leben führen, so, so was Neonazis auch tun können natürlich. Also ich glaube, da sind wir immer so ein bisschen bemüht, so diese, na, das ein bisschen komplexer zu zeichnen, als es manchmal in diesen Begriffen so wirkt. Ja.
Okay, und dazu gehört auch, dass man Nazis, ihr Nazisein nicht unbedingt ansieht, höre ich jetzt so aus?
Ja, klar, ja.
Mhm. Okay, und du hast ein bisschen geforscht oder zumindest publiziert irgendwie, ne, zum Thema zivilgesellschaftliche Initiativen?
Ja, also publiziert. Ich habe jetzt keine große wissenschaftliche Karriere, das muss man schon sagen. Also an der Stelle habe ich jetzt nicht groß publiziert, also sicherlich hier und da mal ein paar Texte.
Ja, ich finde hier das Handwörterbuch rechtsextremer Kampfbegriffe erschien im Wochenschau Verlag.
Ja, genau, was natürlich auch eine renommierter Fachverlag ist. Aber ja, genau, aber das waren Aspekte. Also ich habe vor meiner Zeit bei der mobilen Beratung auch mich ein paar Jahre ehrenamtlich beim Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung eingebracht, die auch sehr stark oder auch traditionell seit den 80ern auch sich schon mit der extremen Rechten, auch gerade mit der neuen Rechten auch beschäftigt haben und konnte da jetzt an diesem Handwörterbuch mitarbeiten in dieser Zeit. Genau, und bin dann aber relativ schnell auch in dieser Beratungsszene, sag ich jetzt mal, gelandet. Und es ist, finde ich, eine gute Verknüpfung zwischen einerseits sozialwissenschaftlichem Hintergrund, aber auch dann eben der Perspektive dort, ja, wie soll man sagen, das ist ja in die Praxis zu übersetzen, vielleicht so angewandte Sozialwissenschaft oder so, gibt ja solche Begriffe und so ein bisschen fühlt sich das so an, ja.
Und Praxis kann dann eben heißen, Menschen, die professionell in dem Kontext arbeiten, aber ich erlebe dich auch als jemanden, der eben einfach den Leuten in der Zivilgesellschaft, Vereinen, ehrenamtlichen Strukturen oder auch Menschen in ihrer Persönlichkeit helfen möchte, gegen Alltagsrassismus und gegen ganz alltägliche Phänomene irgendwie was zu machen. Wie ist da der Ansatz?
Also wir sind da erstmal offen. Also das ist auch durchaus bewusst so. Es gibt auch immer wieder Diskussionen innerhalb unserer Beratungsstellen, weil wir gerade schon sehr, sehr viele Anfragen haben. So, also wirklich, wir haben dieses Jahr, und das ist nicht nur bei uns jetzt hier in Schwerte so, sondern bei allen Beratungsstellen, mit denen ich da jetzt gesprochen habe, dieses Jahr ein absolutes Rekordhoch an Anfragen. Mhm. Wir hatten, ich glaube, das kann ich so raushauen an der Stelle jetzt im Juni, also zu ungefähr zur Jahreshälfte schon mehr Anfragen als Ende letzten Jahres. Mhm. Also das führt immer wieder auch dazu zu der Frage, müssen wir wirklich alles bedienen? Und dann sagen wir ja doch schon, es ist wichtig, dass es eine Anlaufstelle gibt, die das macht. Und wir gucken dann in der Regel schon, es gibt schon auch viele Anfragen, wo wir sagen, das passt nicht. Aber in der Regel nehmen wir uns schon immer die Zeit, mit den Menschen das zu untersuchen und zu gucken, passt das wirklich. Was wir zum Beispiel jetzt im engeren Sinne nicht machen, ist so eine Form von Angehörigenberatung. Ja, wenn sich jetzt zum Beispiel eine Mutter bei uns meldet und sagt,
Mein Kind driftet ab,
mein Kind hört die und die rechte Musik, trägt das und das T-Shirt oder ist halt irgendwie 24/7 in irgendwelchen rechtsextremen Foren unterwegs oder was auch immer, so, ne? Oder bei TikTok. Also das kommt durchaus mal vor und wo es aber auch nochmal eine spezialisierte Beratungsstelle gibt, zum Beispiel mit Nina NRW, also die sitzen in Recklinghausen, auch zivilgesellschaftlich ähnlich strukturiert wie wir, aber halt einen starken Fokus auch gerade auf Ausstieg, auf Distanzierung, auch auf familiäre Kontexte haben. Aber trotzdem setzen wir uns erstmal mit den Leuten hin oder führen ein längeres Telefonat, um zu gucken, ist das ein Fall für uns oder für die. So, also das ist schon so ein bisschen der Punkt, dass wir als mobile Beratung da uns als so eine erste Anlaufstelle verstehen.
Ja. Und was würdest du aus deiner langjährigen Beratungspraxis heraus ableiten, was so der effektivste die effektivste Ebene ist, der effektivste Ansatzpunkt, um gegen Alltagsrassismus, Rechtsextremismus irgendwie zu wirken?
Naja, ich will jetzt natürlich hier auch ein bisschen Mut spenden, aber nein, also es gibt natürlich schon viele Ansatzpunkte. Also wenn man jetzt im Privaten guckt, also es ist, glaube ich, immer gut, Kontra zu zeigen, auf jeden Fall, egal in welchem Kontext wir jetzt reden, egal ob es jetzt um die viel beschworene Bushaltestelle geht, an dem man irgendwie einen dummen Spruch hört, ob es jetzt um die Familienfeier geht mit dem AfD-Onkel, sag ich jetzt mal so pauschal, also solche Bilder gibt es natürlich immer. Oder sei es im Beruf, sei es jetzt im Vereinskontext, Sachen nicht stehen zu lassen, ist immer ein guter Weg. Wobei man natürlich immer im zweiten Schritt auch immer gucken muss, wie schütze ich mich dabei. Und natürlich jetzt gerade im öffentlichen Bereich auch immer zu gucken, begebe ich mich hier in was rein, was notfalls Probleme für mich verursacht. Wichtig auch natürlich einen Blick darauf zu haben, wie geht's Menschen, die konkret auch von rassistischen, diskriminierenden Aussagen betroffen sind, die vielleicht anwesend sind oder vielleicht auch nicht anwesend sind. Auch das weiß man nicht immer so ganz konkret. Also wir haben, auch wenn wir an Schulen sind, manchmal auch Fälle von Lehrkräften, die sagen, also auf die Frage, ist denn jemand auch in der Klasse auch betroffen von rassistischen Aussagen, sagen, naja, der sagt niemand was, so, aber das heißt oft nicht so viel oder die lachen teilweise auch dann mit, so, ne? Also dass sie sagen, okay, Schülerinnen und Schüler, die jetzt von Rassismus betroffen sind, lachen eher darüber, wenn jemand dann Hitlergruß macht. Also solche Sachen, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen praktisch zu formulieren.
Ja, sehr gut.
Ich glaube, da hilft es, sich damit nicht zufrieden zu geben und zu sagen, wir müssen das immer mitdenken, was solche Sprüche oder solche Aussagen, solche Handlungen auch bewirken bei Menschen, die davon betroffen sind und von solchen Handlungen und so einer Sprache. Genau.
Fällt es schwerer, Mut zu spenden?
Ich erlebe schon auch eine gewisse Ohnmacht, muss man sagen. Wir sind jetzt als mobile Beratung ja vor allem auch mit Menschen in Kontakt, die auch was tun wollen, sonst würden sie nicht zu uns finden. Also wir arbeiten ja nur auf Anfrage, also wir laufen jetzt nicht los und sprechen Leute an, hey, wollt ihr was gegen rechts machen so? Oder ne, ach, wir haben gesehen, bei euch im Dorf wurden irgendwie 20 Hakenkreuze geschmiert, jetzt gründet doch mal ein Bündnis oder so. Wir sind auch keine Zwangsmaßnahme, sondern in der Regel melden sich Leute ja bei uns oder Leute melden sich eigentlich nur bei uns und das sind ja auch in der Regel Menschen, die auch dann was tun wollen und jetzt nicht so, nur ohnmächtig sind. So, ne? Aber trotzdem, das merkt man schon, auch gerade in den letzten Jahren spielt da Ohnmacht schon auch eine Rolle oder auch eine gewisse Form von Resignation. Trotzdem bin ich eigentlich, jetzt gerade auch die letzten Monate, stimme ich da eigentlich doch sehr optimistisch. Auch wenn jetzt, wenn man auf die Zahlen guckt, wenn man zum Beispiel so Wahlstimmen nimmt, kann man da schon sehr verzweifeln dran natürlich, warum bestimmte Zustimmungswerte zustande kommen. Aber ich erlebe auch zugleich viele Menschen, die sich das jetzt nicht gefallen lassen wollen und sagen, jetzt müssen wir halt was tun und müssen aktiv werden. Und da fällt es mir natürlich dann leicht, Mut zu spenden. Natürlich, also es ist natürlich...
Ja, es ist total vertrackt. Ich habe letztens die Fest und Flauschig-Folge gehört, in der Olli Schulz und Jan Böhmermann diese Geschichte mit dem rechtsextremen Maximilian Krah erzählen und Hörerinnen und Hörer haben sich ja an die gewandt und von dieser Champagner-Ausgebesache im Käferzelt auf dem Oktoberfest erzählt und so. Und die ganzen Medien haben einfach nur ungefiltert das wiedergegeben, was Krah gesagt hat und nicht, was irgendwie nicht recherchiert, außer RTL, ausgerechnet RTL und eben dieser Mini-Podcast, die da irgendwie Leute hingeschickt haben, mal nachgefragt haben und so. Und die Menschen, die dann Böhmermann angerufen haben, waren einfach verzweifelt, weil sie gesagt haben, warum glaubt uns das denn keiner? Wir sind irgendwie 50 Leute, die das beobachtet haben und die komplette Medienlandschaft gefühlt berichtet einfach anders. Also da hat man ja auch so, also ich bin noch beim Thema Mutspenden und Ohnmacht, da hat man ja auch das Gefühl, man ist da irgendwie so einer unreflektierten Masse gegenüber. So als jemand, der sich engagieren will oder der das irgendwie kritisch sieht. Schrecklich.
Ja. Ja, das erleben wir oft. Also dieser Punkt auch oder auch manchmal das Gefühl, ich muss jetzt, naja, ist jetzt ein bisschen plakativ, aber so allein die Welt retten oder so. Aber das ist auch ein bisschen unser Job, zu gucken, dass man mit den Menschen zusammen auch Ziele findet, die halt realistisch sind. Und weil erst so, glaube ich, spürt man erst auch sowas wie Wirkmacht oder Wirkmächtigkeit in dieser Arbeit auch. Und das wird sagen, ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht schaffen, oder weiß ich nicht, aber es ist jetzt unrealistisch als Ziel sich zu setzen, wir wollen jetzt, dass die AfD sich hier vor Ort oder die Zustimmung zur AfD sich hier halbiert. Ja, da sind schon ganz andere dran gescheitert. Und also das ist so ein Punkt, glaube ich, wo man sagen muss, okay Leute, schaut einfach, dass ihr, wo ihr Orte findet, wo ihr das, eure Positionen in die Breite tragen könnt. Ja, bringt euch in Vereine ein oder versucht dort zu gucken, wo ihr im Grunde Handlungsräume habt. Und manche sind in Vereinen aktiv, manche sind politisch aktiv in der Stadt, in der Verwaltung, in der Behörde, im Job, im Unternehmen, auch eben bei Familienfeiern. Also dass man da guckt, wie können wir realistische Ziele finden. Und ein Stück weit ist es auch unser Auftrag, dabei zu helfen, würde ich sagen.
Guckt nach Orten, sagt Leroy Büttel. Und um Orte geht's auch im traditionellen Eulenspiegel, der jetzt mit Rebecca hier eingeflogen kommt.
Jetzt kommt der Eulenspiegel für unsere Hörerinnen und Hörer, wo wir nochmal Frontenberg ein bisschen aus deiner Sicht kennenlernen wollen, mit drei Fragen, drei kurze Antworten von dir. Bist du bereit?
Ja.
Das kommt später. Erste Frage. Das ist dein liebster Ort in Frontenberg?
Oh, das ist schwer zu beantworten, weil ich jetzt ja nicht in Frontenberg so beheimatet bin. Was ich aber mit Frontenberg verbinde, auch schon recht lange Zeit, ist tatsächlich die, ich hoffe, ich nenne es beim richtigen Namen, die Zabeltour. Also den direkt Zabel.
Die Zabelroute.
Die Zabelroute, die Zabelroute. Das ist genau mit dem Begriff, war ich jetzt nicht vertraut.
Auch
genau,
schon selbst gefahren?
Nee, aber ich habe es mir immer vorgenommen. Mhm. Und ich bin mal auch Fahrrad gefahren hier in der Gegend. Aber nur ein Teil dieser Route.
Es ist geil, dass du das sagst und dann bin ich noch nicht gefahren. Das ist so wie ich gehe hobbymäßig joggen, jeden Tag 10 Kilometer, morgen geht's los.
Ja, ja, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen aus der Ferne jetzt. Es ist dann immer schwer, so ein Ort zu benennen.
Zweite Frage. Das geht so nur in Frontenberg.
Ich glaube, da muss ich passen tatsächlich. Also da würde ich jetzt mich auf feiße Kohlen setzen wahrscheinlich, wenn ich da jetzt den Frontenberger und Frontenbergerinnen irgendwas zuschreiben würde.
Dann bin ich gespannt, was du auf die dritte Frage antwortest. Das ist eine kuriose Sache, die du mal in Frontenberg erlebt hast. Gibt's da was?
Oder bei Frontenberg gehört hast vielleicht auch.
Mhm. Naja, ich war mal hier tatsächlich, also so ein bisschen halbberuflich, weil hier in Frontenberg ein sogenannter alternativer Wissenskongress stattgefunden hat vor ein paar Jahren. Das war so eine Veranstaltung aus dem rechten Milieu, verschwörungsideologisch, also AfD-Umfeld. Die haben sich hier ziemlich zentral in Frontenberg, ich wüsste jetzt nicht mehr, welche Gaststätte, getroffen. Das war sehr kurios, würde ich sagen. Weil auch, glaube ich, das hatte wenig Bezug auch mit Frontenberg, sondern die haben einfach einen Ort gesucht und hier gefunden. Ansonsten kurios, wie gesagt, ich bin mit dem Fahrrad hier gewesen und ich wollte die Eule auch hochfahren und habe sie aber nicht gefunden. Und man kann auf vielen Wegen diesen Berg hochfahren, habe ich dann gemerkt, und ich habe die Eule nicht gefunden.
Wir helfen dir gerne. Es gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel für diese Eule.
Ja. Es war zu einer Zeit, wo man noch nicht unbedingt so Google Maps immer dabei hat, sondern man sich vorher Sachen, Routen anguckt und dann sich auf den Weg macht. Und vielleicht lag es so ein bisschen daran. Ich glaube, heute würde ich sie finden mit Assistenz.
Ja, dann danke für den Eulenspiegel und zurück zum Gespräch.
Danke, Rebecca, für den Eulenspiegel. Und jetzt sind wir hier zurück zum zweiten Teil mit Leroy Büttel. Und ich wollte jetzt auch nochmal auf lokale Initiativen zu sprechen kommen. Und zwar hat Leroy uns auch ein bisschen supportet hier bei der Gründung des Frontenberger Bündnisses. Und da hatten wir auch eine Veranstaltung in der Gesamtschule vor einigen Wochen zum Thema, wo steht die extreme Rechte in Frontenberg. Jetzt können wir nicht den ganzen Vortrag zusammenfassen, aber wenn du nochmal so drei Key-Messages irgendwie rüberbringen wollen würdest, was wäre das? Was ist dir im Kopf geblieben von diesem Abend? Ungefähr drei, müssen nicht genau drei sein.
Also wenn ich auf den Abend insgesamt gucke, ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben. Das fand ich sehr, sehr schön. Also es waren ja so knapp, ich weiß nicht, ich glaube so 40 Leute da. Und es wurde dann ein Foto geschossen und es wollten eigentlich alle aufs Foto. Das fand ich erstaunlich. Also wenn man irgendwo eingeladen ist, kommt das schon mal öfters vor. Dann steht man da mit vielleicht den drei, vier Leuten, die so ein bisschen den organisatorischen Hut aufhaben bei so einem Bündnis. Aber es wollten alle aufs Foto. Das fand ich richtig cool und zeigt für mich auch, dass die Leute da auch ein gewisses, ja, ich sag mal so ein gewisses Commitment auch haben anscheinend mit dem Bündnis. Das ist gut, auch wenn ich jetzt gar nicht unbedingt weiß, wie eng die teilweise auch mit euch da zusammengearbeitet haben bisher. Aber das fand ich einen schönen Moment. Das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Ja, die Diskussion fand ich auf jeden Fall auch spannend. Also die Fragen auch teilweise sehr, ja, Fragen mit einem regionalen Bezug, intensive Diskussionen. Inhaltlich jetzt auch gerade, was jetzt meinen Vortrag angeht, auch nochmal dieser Punkt, und das haben wir an vielen Stellen, wo wir auch unterwegs sind, dass man jetzt sagt, okay, wenn wir uns hier mit vor Ort mit Rechtsextremismus auseinandersetzen und es fehlt so ein bisschen dieser richtige Ansatz, also man sieht gar nicht so viel davon. So, das ist, glaube ich, was in Frontenberg, aber auch in anderen Orten natürlich Teil ist. Also glücklicherweise muss man ja sagen, ist hier in der Region ist ja so, dass man jetzt nicht hier irgendwie regelmäßig irgendwelche extrem rechten Gruppierungen auf der Straße sieht oder es irgendwelche Demos gibt oder Sachbeschädigungen, andere Formen von Raumnahme, von Raumkampf. Das haben wir jetzt, ne, wenn man jetzt zum Beispiel im Dortmunder Westen guckt, sieht das zum Beispiel ein bisschen anders aus, ein bisschen eine besondere Situation, aber drumherum, jetzt hier in der Region, haben wir das ja in der Form nicht. Und das stellt natürlich dann aber auch, wenn man jetzt gerade Bündnisarbeit macht, auch so ein bisschen vor die Frage, wo setzen wir eigentlich an? So, und
das ist ein diffuses Ding noch.
Ja, es ist so ein bisschen diffus. Und es ist nicht so, dass es hier ja nichts gibt. So, man findet natürlich auch hier was. So. Aber es ist jetzt nicht in der Form so stark organisiert oder so stark an der oberhalb der Öffentlichkeitsschwelle, sag ich mal, dass man jetzt sagen müsste, da und da und da müssen wir jetzt ansetzen. Und das macht es erstmal ein bisschen schwierig, aber und herausfordernd, weil man hat so dann so Zahlen wie, ich habe jetzt gar nicht mehr direkt im Kopf, wie viel Prozent, aber ich glaube, es waren schon so 16-17% AfD-Wählerinnen auch hier in der Region, dass man sagt, oha, ein relevanter Anteil oder ein recht großer Anteil dieser Bevölkerung hier wählt eine rassistisch völkisch-nationalistische Partei und sprechen würde ich Personen auch dafür dann dort auch verantwortlich, weil also, ne, die wählen es nicht zufällig so, sondern auch eine Sympathie für diese Politikvorstellung haben. Das ist was natürlich Menschen besorgt, aber die Frage ist, wo setzen wir da als Bündnis an? Und das ist das, was wir in vielen Orten gerade haben. Und
ja, das ist nicht auch so, der Engagementpunkt ist nicht so richtig sichtbar. Das Gegenüber fehlt fast ein bisschen.
Ja.
Du sagst, es ist derzeit nicht so und würdest du sagen, dass bleibt auch noch eine Zeit lang so, dass es hier nicht so viele offen rechtsextreme Dinge oberhalb der Wahrnehmungsschwelle gibt? Oder ist da eine Gefahr, dass das auch deutlich mehr wird?
Also ist es eine Gefahr, dass es deutlich mehr wird, würde ich schon sagen. Also da bin ich dann schon aus beruflicher Sicht eher dabei, Pessimist zu sein. Nein, also ich glaube, weil man einfach, ich glaube, es wäre ein bisschen unverantwortlich jetzt da zu beschwichtigen. Man merkt es jetzt nicht so viel. Ich muss natürlich auch sagen, ich gucke da jetzt als Nicht-Fröndenberger drauf, so ein bisschen aus unserem kleinen Observatorium in Schwerte, so ein bisschen. Man kriegt das mit, was man so in den Medien liest, was man in Polizeistatistiken liest, was man von Ehrenamtlichen oder Leuten von vor Ort hört, mit denen man irgendwie Kontakt steht. Und da wird jetzt deutlich, es gibt jetzt keine richtig aktive Szene hier vor Ort. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es sie ja doch, aber sie ist nur nicht so sichtbar vielleicht so. Aber was wir schon auch gerade in der Region hier beobachten, und das meint jetzt Dortmund und das Umland, also auch der Kreis Unna, also wir haben gerade in fast jeden Städten dort doch auch wieder Aktivitäten von vor allem auch jüngeren Neonazis, also die losziehen, Schmierereien, Sachbeschädigungen, Sticker. Also es ist nichts, was ich jetzt irgendwie so unbedingt in Form von, wie gesagt, so Demos, Kundgebungen oder irgendwelchen Parteigründungen jetzt ausdrückt, aber es gibt schon auch wieder Menschen, die mit einem gewissen Rückenwind gerade durch die politische Entwicklung auch wieder tätig werden und auch wieder so eine Form von, ja, ich habe es vorhin so Raumnahme, Raumkampf betreiben. Ne? Und das fängt natürlich an so ein bisschen mit so Sticker und Schmierereien und kann aber eben auch, und das gab es ja vor ein paar Jahren auch im Kreis Unna, das ist schon ein bisschen länger her, auch dahingehen, dass Menschen angegriffen werden, dass demokratische AkteurInnen angegriffen werden, und das beobachten wir gerade viel. Also im Kreis Soest zum Beispiel gab es jetzt auch verstärkt Angriffe bei den letzten Wahlkämpfen auf Wahlkampfstände von demokratischen Parteien, von Rechten, im Sauerland auch. Also wäre es, glaube ich, vermessen zu sagen, das ist jetzt hier, wird jetzt hier demnächst nicht passieren, so, sondern die Gefahr ist halt da.
Du hast beim Eulenspiegel den Alternativen Wissenskongress erwähnt. Kannst du noch mal kurz erzählen, was sich da zugetragen hat?
Oh, das ist ja schon ein bisschen her. Also ich habe das jetzt noch so grob in Erinnerung. Also es ist auf jeden Fall eine Organisation, die damals schon auch, da bin ich mir jetzt noch ziemlich sicher, im Vorfeld, im politischen Vorfeld könnte man sagen, der AfD auch verortet war. Und naja, wo halt ganz verschiedene Themen behandelt wurden. Also zum einen auch so klimapolitische Fragen, also Klimaleugnung, aber auch, ich meine, auch gesundheitspolitisch. Also es war noch vor Corona, soweit ich mich entsinne, oder vielleicht gerade auch in der Hochzeit. Also dieser Alternative Wissenskongress hat auch schon eine etwas längere Geschichte, den gab es auf jeden Fall auch schon vor Corona. Also wo man so ein bisschen verschiedene Politiken, es ging auch da um außenpolitische Vorstellungen, also alles sehr stark, sehr verschwörungsideologisch fundiert. Und genau, die hatten hier immer auch Es waren dort immer wieder auch AfD-Politiker vor Ort, auch eben Abgeordnete aus dem Landtag, Christian Blecks zum Beispiel, jemand, der immer auch aus Ostwestfalen-Lippe, der auch immer sehr stark auch mit Björn Höcker zum Beispiel im Kontakt stand, immer schon, also Parteirechte schon zu der Zeit, muss man sagen. Und die haben halt mit diesem alternativen Wissenskongress, der meines Erachtens jetzt gerade gar nicht mehr so eine Relevanz hat oder ist mir zumindest nichts mehr begegnet, damals auch versucht eben, naja, bestimmte Ideen auch nochmal stärker an die AfD reinzutragen. Also Stichwort Klimaleugnung, Stichwort auch, naja, eine, so eine anti-amerikanische Außenpolitik, auch sehr verschwörungsideologisch grundiert alles. Genau, das ist so das, was mir da jetzt noch spontan so einfällt, aber okay. Genau.
Und die, das waren aber jetzt keine
Frönnenbergerinnen,
die das gemacht haben.
Also soweit ich weiß nicht, genau, die haben Räume gesucht, die haben das mal in Dortmund gemacht, die haben das auch, meine ich mal, in Kamen gemacht, also auch im Kreis Unna, ich hatte sich so, genau, und haben auch in Frönnenberg dann mal einen Raum gefunden. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass da auch Frönnenberger bei sind oder vielleicht eine Person. Genau, es gab ja zu der Zeit auch hier in Frönnenberg, hat ja zu der Zeit auch ein Landesvorsitzender der AfD gewohnt. Also so, ne, so ganz unbefleckt ist das an der Stelle dann nicht. Aber genau, das will ich jetzt nicht so sagen. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass es Frönnenberger
ist. Keine Initiative Frönnenbergerin. Ja, ja, okay. Da könnte man ja jetzt mal hoffen, dass die Gastronomie-Szene da was draus gelernt hat und solchen Veranstaltungen kein Obdach gibt.
Ja, das ist schon gerade, also ich bin jetzt da nicht jede Woche dran, aber ab und zu guckt man ja schon nochmal, was die AfD so auch macht. Und es ist schon auffällig, dass die AfD hier im Kreis Unna gerade keine Räume findet. Mhm. Also die weichen mittlerweile nach Dortmund aus, weil ihnen anscheinend hier in der Region niemand mehr einen Raum geben möchte.
So. Und wir hoffen, dass das so bleibt. Jetzt hilf mir nochmal. Also wir haben solche Wissenskongresse, da gehen relativ viele Leute hin. Vielleicht auch erstmal wegen der Edelsteine oder der Klimasache oder was auch immer.
Ja.
Und wir haben relativ hohe AfD-Anteile bei Wahlen. Mhm. Sind das alles Nazis?
Nein. Nein, also ich glaube, man muss schon auch da Begriffe irgendwie ernst nehmen. Und ich finde, da sollte man nicht so stumpf immer diesen Nazi-Begriff nehmen, aber wir würden schon darauf, ich würde schon darauf bestehen, dass es extreme Rechte sind. Also ich verstehe unter Nazis oder Neonazis würde ich schon, sag ich mal, eine politische Szene verstehen, die sich auch sehr positiv auf den Nationalsozialismus bezieht, also die im Grunde sich auch in dieser Tradition verortet. Die gibt es auch, die gibt es auch hier in der Region. Auch sowas wie Reichsbürger würde ich da auch im weitesten Sinne drunter fassen, die irgendwie eine Form von autoritärem Führerstaat oder wie auch immer sich dann wünschen. Ich würde sicherlich die AfD und ihr Umfeld aber weitestgehend mittlerweile auch der extremen Rechten zuschreiben, weil sie eben eine völkisch-nationalistische Position vertritt, rassistische Position vertritt. Ja.
Okay, ich frage nochmal genauer. Und die Menschen, die die wählen, sind das alles Nazis? Vertreten die alle diese völkisch-nationalistischen Positionen?
Ich glaube, man muss die Menschen ernst nehmen. Also wenn sie diese Partei wählen, dann müssen sie auch da im Grunde mit umgehen, wenn man sie als, vielleicht nicht als Nazis, aber doch als Rechte, Rechtsextreme oder wie auch immer benennt. So. Die Motivlagen sind sicherlich unterschiedlich und sicherlich haben jetzt die wenigsten jetzt so ein abgeschlossenes rechtsextremes Weltbild, so jetzt wirklich so ganz deep. Das wäre schlimm oder noch schlimmer, als es eh schon ist. Aber das ist eine gewisse Zustimmung zu rassistischen, autoritären Vorstellungen ja auch. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Aspekt, der so ein bisschen immer hinten rüberfällt. Das sollte man den Menschen auf jeden Fall zuschreiben. Ja, und autoritär, also ich finde auch gerade die AfD ist ja, ich glaube, die Leute, die in der AfD sind, sind selbst ein Stück weit erstaunt oder wissen gar nicht, wie ihnen geschieht mit den Erfolgen, weil es jetzt nicht, ich glaube, ich bin jetzt nicht, würde sagen, das ist jetzt nicht unbedingt deren strategisches Intellekt oder deren, dass es irgendwie strategische Genies sind oder ich bin auch da immer so ein bisschen vorsichtig, was dann so rechter Kulturkampf und so weiter angeht, das gibt es sicherlich, aber ich glaube gar nicht so sehr, dass das so unbedingt erfolgreich ist. Die Leute sind eher doch ein bisschen, auch glaube ich, innerhalb der AfD erstaunt darüber, wie erfolgreich sie sind für diese Arbeit. Und in gewisser Weise funktioniert es auch über dieses Ticket, über dieses autoritäre Ticket. Also dieser Punkt,
wir beschützen euch.
Ja, oder dieser Punkt, also es ist ja auch ähnlich bei Donald Trump, so, ne, zum Beispiel, wenn man den jetzt nochmal heranholt, mache ich jetzt nicht ständig, aber man ja auch sieht unbedingt, die Leute, die den wählen, wissen natürlich, dass es ein notorischer Lügner ist und jemand, der auch politisch ja vielleicht unbedingt gar nicht ihnen weiterhilft, aber der einfach als Person gegen das System und autoritär auf den Tisch haut, so zumindest in dieser Geste. Und das ist natürlich auch eine Geste, die der AfD sehr gut gefällt und in der sie sich auch sieht und was vielen Menschen anscheinend was gibt.
Ja, und sie versprechen ja auch dadurch eine gewisse Sicherheit. Wir bauen sozusagen eine Mauer drumrum und schützen uns vor der Veränderung der Welt, die wir nicht mehr verstehen, wo so viel kaputt ist. Und wenn wir doch nur uns wieder auf uns besinnen, dann geht das alles an uns vorüber. Ich glaube, das verkaufen die auch mit.
Ja, und es ist natürlich auch so diese, ich sag mal, dieser Aspekt nochmal weiter nach unten zu treten. Also dieser Punkt, wir, ja, also das fasst natürlich gerade auch dann in rassistischen Positionen auch eben ausdrückt, dass man im Grunde dort auch, ja, so eine Art von Abfuhr, mag ich jetzt mal nicht so weit in die Sozialpsychologie reingehen, aber so dieser Punkt, wir treten noch weiter nach unten und wir werden vielleicht nicht dafür sorgen, dass es euch objektiv besser geht, dass es euch jetzt irgendwie wirtschaftlich besser geht, aber wir sorgen zumindest dafür, dass es anderen noch schlechter geht. So, ne? Das ist, glaube ich, schon auch was ein Aspekt ist dieser Politik. So.
Mhm. Ja. Du setzt dich sehr tief mit diesen ganzen Themen auseinander und hast wahnsinnig viele Kontakte, trittst auch relativ öffentlich auf als Person in diesem Podcast oder auch bei der Bündnisgründung oder bei dieser Bündnisveranstaltung in Frenberg und bei anderen Dingen. Du positionierst dich sehr stark. Hast du schon Anfeindungen erlebt aus dem rechten Lager und Milieu?
Ja, also schon, also als Beratungsstelle schon, würde ich sagen. So definitiv. Also da ist man schon ein bisschen im Fokus. Wobei ich schon nochmal sagen würde, klar, wir sind eine Beratungsstelle und hier und da sind wir auch mal öffentlich präsent, aber wir sind jetzt nicht so präsent wie jetzt irgendwie Politikerinnen oder wie auch immer. Und ich glaube, dass wir da immer noch in einer relativ, also vieles, was wir machen, findet auch einfach so hinter der Bühne statt, muss man auch einfach sagen. Und beraten ja auch vertraulich, außer werden jetzt irgendwie zu so Podcasts eingeladen und dürfen dann darüber reden. Aber genau, erstmal ist ja vieles, was wir machen, gar nicht so jetzt an der Öffentlichkeit und wir haben weniger Angriffsfläche dadurch. Zugleich gab es immer auch schon Anfragen zu unserer Arbeit, sei es jetzt aus dem AfD-Kontext oder auch von anderen Leuten. Es gab sicherlich auch mal auf Veranstaltungen, also gerade auch an Orten, wo es auch eine aktive aktivistische, neonazistische Szene gibt, also jetzt wirklich dann auch Nazis, da nehmen wir diesen Begriff dann mal, zum Beispiel jetzt eben in Dortmund oder auch im Siegerland, wo der Dritte Weg in manchen Orten, also eine neonazistische Kleinstpartei, für alle, die ihn nicht kennen, ist auch gut, dass nicht alle immer diese Parteien kennen, genau, also der ist da unten relativ aktiv und wenn man dort Veranstaltungen macht, muss man damit rechnen, dass die Leute vor der Tür stehen und rein wollen und es führt natürlich auch zu gewissen Situationen, dass man dort nochmal über Sicherheit nachdenkt, dass man mit den Leuten vor Ort über Sicherheitsmaßnahmen spricht, vielleicht auch Security-Dienst engagiert, Absprachen mit der Polizei macht, genau, das, da gab es sicherlich Veranstaltungen, wo man schon unangenehme Situationen hatte, so, aber es ist im Grunde immer gut ausgegangen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Veranstaltung in Dortmund, wo uns ein Projekt irgendwie in eine Kirche eingeladen hat für eine Veranstaltung und die Nazis wollten auch kommen, wollten mitdiskutieren, durften nicht, standen dann vor der Tür und alles. Also sowas passiert, aber das ist immer noch, finde ich, relativ, also man kann sich dem entziehen und es gibt, glaube ich, Menschen, die dort viel mehr angefeindet werden. Also gerade wenn ich an Politikerinnen, also ich betone bewusst Politikerinnen, also ich glaube das, oder auch Wissenschaftlerinnen in diesem Feld, die dort, zum Beispiel Pia Lamberti, die ja viel jetzt auch im Kontext der Corona-Proteste, Verschwörungsideologien auch in den Medien waren, also eine Psychologin, die auch sehr öffentlich aufgetreten ist, Bücher geschrieben hat oder auch andere Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen, Ricarda Lang, kann man jetzt zum Beispiel nennen, Leute, die nochmal deutlich stärker im Fokus stehen, natürlich auch aufgrund ihres Geschlechts, muss man auch sagen. Und weil da spielt dann auch Antifeminismus eine starke Rolle, Sexismus natürlich, sind wir da oder ich da vielleicht auch nochmal in einer privilegierteren Rolle definitiv. Und ja.
Inwiefern macht dir das Angst?
Geht so. Ja, also man gewöhnt sich dran, würde ich sagen. Und wir haben das gut, wir haben im Team da, also auch in der mobilen Beratung grundsätzlich auch schon immer ein sehr viel einen guten Diskurs darüber, was so solche Fragen angeht. Das heißt zum einen, dass wir uns so Sicherheitssachen überlegen, also wenn wir jetzt zu Veranstaltungen fahren oder Veranstaltungen mit Kooperationspartnerinnen, mit Bündnissen machen, auch da bestimmte Punkte immer bringen, dass wir nach Möglichkeit solche Termine auch nicht alleine wahrnehmen. Das zum einen, aber zum anderen haben wir zum Beispiel auch Supervisionen oder auch Austauschrunden dazu, wo man auch über sowas mal reden kann. Und es ist Thema, es ist wichtig, dass wir das auch auf dem Schirm haben, auch wenn jetzt bei uns da nicht viel passiert ist so in der Vergangenheit, muss man es trotzdem als Thema haben. Genau, und so kann man irgendwie damit umgehen.
Und also es gibt ja total Sinn, dann bei öffentlichen Auftritten das eigene Privatleben nicht überzubetonen und was man so macht, wo man so anzutreffen ist. Und umgekehrt, wie gehst du damit in deinem privaten Umfeld um? Also erzählst du zum Beispiel bei der Mitgliederversammlung des Sportvereins, wo es eine große Vorstellungsrunde gibt, dass du Beratung, sagst du einfach, ich mache Beratung oder so, oder sagst du dann schon, was du tust?
Ach, jetzt so auf den ersten Aspekt, glaube ich, in der Regel, ich kann mich ja immer dann auch auf das Kirchenticket.
Ich arbeite bei der Kirche, mache Beratung.
Ich bin Referent der Evangelischen Landeskirche. Das klingt natürlich dann auch total wichtig. Ist es ja da auch. Und nein, also klar, ich glaube, wenn, ich habe da jetzt keine Scheu, so, ne, sicher. Also klar, man hängt jetzt nicht so nach draußen oder sagt jetzt vielleicht nicht direkt im ersten Gespräch, hallo hier, sondern aber sobald man irgendwie mal näher mit Menschen im Gespräch ist, habe ich da auch kein Problem mit, so. Genau, ja.
Gut, ich bin manchmal, wenn ich so über dieses ganze Thema nachdenke, fällt es mir schwer, mutig zu bleiben, mutig und zuversichtlich zu bleiben, weil ich schon an manchen Stellen das Gefühl habe, so, es gibt eben nicht nur die, die sich wundern, warum haben wir so einen Erfolg, sondern manches wirkt ja schon sehr planvoll. Zum Beispiel diese Geschichte im Landtag in Thüringen mit dem Alterspräsidenten und so, das wirkte ja nahezu von total langer Hand geplant. Und mein Eindruck ist manchmal, dass die demokratischen Lager sie sind sich zwar vielleicht in der Sache einig, aber sie sind nicht so vereint, wie man dem dann eigentlich genau begegnen könnte und haben dann doch sehr viele Eigeninteressen. Und das zieht mich so auf dieser Metaebene immer wieder mal runter. Gleichzeitig merke ich vor Ort, auch durch Bündnisse und andere Aktivitäten, die es gibt, es tut sich was und das erheben eben doch viele Leute die Stimme. Und ich würde dich jetzt einladen, zum Abschluss dieser Podcast-Folge vielleicht nochmal so ein positives, besonders inspirierendes Beispiel von Zivilcourage, von Engagement, von vielleicht auch Mikroerlebnis gegen Rechts- und Alltagsrassismus mit uns zu teilen. Und ich ziehe die Frage bewusst ein bisschen länger, damit du noch Zeit hast zu überlegen. Ja, in deinem Gesichtsausdruck, du kramst in der Erinnerungskiste.
Ja. Er wollte, dass ich ja was über Frönnenberg erzähle, wahrscheinlich.
Muss nicht sein. Also, oder ist auch okay.
Nein, schon gut. Ja, also kleine Erinnerungskiste. Wie gesagt, ich glaube, grundsätzlich sind wir da mit vielen oder so gerade so Mikroerlebnisse haben wir da viele. So, ich glaube, sonst könnte man diese Arbeit auch nicht so lange machen, wenn man immer nur so die Ohnmacht der Menschen verwaltet, sag ich jetzt mal so, wenn das so der Fall wäre. So ist es nicht, glücklicherweise. Ja, was ziemlich cool war, also das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her, die Zeit rast. Und da kann ich auch ein bisschen was drüber erzählen, weil das auch im Grunde so später auch von den Leuten auch öffentlich gemacht wurde, da wir auch da öffentliche Veranstaltungen mit denen gemacht haben. Das war gerade auch, ich hatte vorhin über den Dritten Weg was erzählt, die im Siegerland sehr aktiv sind und in einer Kleinstadt, die waren vorher in Siegen, sind dann in eine Kleinstadt gegangen, haben da ein Parteibüro aufgemacht, direkt in der Innenstadt. Also das ist wirklich... Da gibt es auch Artikel drüber, ich glaube, die Zeit hat auch mal drüber geschrieben. Das ist direkt quasi ein Fachwerkhaus, fast neben dem Rathaus, so direkt. Und da geht die halbe Stadt, geht da jeden Tag vorbei und das ist halt Parteizentrale einer Nazi-Partei, einer Neonazi-Partei. Auch alles nicht ohne die Leute, die da verkehren, teilweise auch ehemalige Rechtsterroristen, die da irgendwie auf Veranstaltungen rumtouren, eingeladen werden. Naja, und es hat sich in diesem Ort, der bisher, glaube ich, da noch nie so wirklich so ein Bündnis oder so eine Initiative hatte, oder wenn, dann ist das schon so 15 Jahre her ungefähr, haben sich Leute halt auf den Weg gemacht und haben dort wirklich in kürzester Zeit richtig was hochgezogen. Und wir sind dorthin gefahren, also wir wollten eigentlich... waren wir da nur eingeladen für eine Veranstaltung. Das hat so ein bisschen andersrum angefangen als jetzt in Frönnenberg. Also da stand am Anfang so eine Einladung zu so einer Infoveranstaltung und daraus ist dann aber geworden, dass wir dort Treffen moderiert haben und es war total wild, es war Hochsommer und es waren 50 Leute in diesem kleinen Raum und man wusste nicht so richtig, man hatte nicht viel und wir haben irgendwie es geschafft mit den Leuten, also mit diesem wirklich riesigen Engagement vor Ort, da Strukturen zu schaffen. Es gab dann auch später nochmal richtig so Strategie-Workshops mit den Leuten aus dem Bündnis, Und das war wirklich eine sehr intensive über Monate. Also wir haben wirklich so, ich glaube, über ein Jahr waren wir dort auch ziemlich häufig vor Ort. Und das war wirklich, ja, gerade weil man so auch das Gefühl hatte, da ist halt nicht so viel auch gewesen. Und die Leute haben wirklich auch so eine, ja, so einen inneren Drang auch gehabt so und haben auch teilweise wirklich sehr bewegende, sehr eindrückliche Geschichten auch erzählt, was das so mit ihnen macht vor Ort und auch die Gefahr, die von diesen Neonazis auch ging. Das war schon so ein Erfolgserlebnis, muss man sagen. Und ich würde auch sagen, die haben es durch ihre Arbeit geschafft, weil sowas macht immer auch gerade in so einem Ort einen Druck ja auch auf umstehende Sachen. Also sei es jetzt die Stadtverwaltung, sei es den Fußballverein, sei es die Feuerwehr, sei es den Schützenverein, sich auch zu positionieren. Ja, gerade in einem Ort, wo jetzt, ich glaube, da wohnen irgendwie 6.000 Menschen oder so. Und das hat schon was bewirkt, dass auch dann manche Leute auch strenger, also den Rechten auch Grenzen gesetzt haben. So, ne? Und das führte dazu, man hat es gesehen, man konnte wirklich so ein bisschen sehen, wie dieses Gemeinwesen sich formiert hat und positioniert hat. Und es ist sicherlich nicht alles toll da gewesen, oder alles rosig so. Ne? Natürlich gab es auch Kämpfe und ja, Streit, Menschen, die damit nicht zufrieden waren. Oder sie wurden als Nestbeschmutzer beschimpft oder wie auch immer, das gibt es so. Und das ist halt schon, da braucht man schon so einen langen Atem. Aber insgesamt war das schon, muss man sagen, eine gute Geschichte so, ja.
Und mit dieser guten Geschichte macht Leroy Bötel von der mobilen Beratung gegen Rechts, getragen von der Evangelischen Kirche von Westfalen mit Sitz in Schärte, aus vielleicht hoffentlich ein bisschen Mut und so, sich einzusetzen auf der zivilgesellschaftlichen Ebene, an der Bushaltestelle oder wo auch immer. Danke für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Eigentlich denkt man ja, Fröndenberg wäre hier so ein sicherer Hafen, wo es extreme Rechte gar nicht gibt.
Aber dann schaut man auf die Ergebnisse der letzten Europawahlen und vielleicht sind nicht alle, die die AfD wählen, Nazis.
Aber was die völkisch-nationalistischen Geister dieser Partei zu sagen haben, das finden scheinbar auch Menschen hier ansprechend.
Ja, oder sie sehen zumindest darüber hinweg, wenn sie die AfD wählen.
Und neben der Wahlurne äußert sich das auch im Raumkampf, den Leroy beschrieben hat. Da geht's mit Aufklebern los, dann mit Demos und sogar Angriffen weiter.
Auch wenn wir das in Frönnberg so ganz extrem noch nicht erlebt haben.
Trotzdem müssen wir auch im Kleinen darauf achten. Und beim Stammtisch, an der Bushaltestelle, auf der Familienfeier extreme Aussagen nicht einfach so stehen lassen.
Ja, denn im Kleinen geht's los und man gewöhnt sich da sonst auch einfach dran.
Will mich da nicht dran gewöhnen.
Ja, eben.
Die Ruhe alle eigentlich gegen rechts?
Und wie?
Okay, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Alle Infos wie immer in den Shownotes, folgt uns auf Social Media, schaut auf unserer Webseite ruhreule.de vorbei und lasst uns gerne auch Feedback da. Und ich mach mich wacker vom Acker.